Morgen schon einmal Danke gesagt? Ich weiß, dass du Danke gesagt hast. Habt ihr heute Morgen Gott schon gelobt? Wisst ihr, das ist das Geheimnis. Der Tag fängt richtig an, wenn wir ihn mit lobendem Herzen mit Gott beginnen. Wenn wir hineinstolpern in unseren Tag, in allem, was so darin liegt, und wir haben ja einiges gehört, was so passieren kann, dann sind wir auch daneben. Dann stolpern wir daneben und es ist nichts Rechtes, mit uns anzufangen. Wisst ihr, worüber ich mich morgens freue, wenn ich aufwache? Wenn ich aufwache, morgens früh. Und ich bin hier jeden Morgen aufgewacht bisher. Nein, noch viel schöner. Dann liegt immer noch meine Frau neben mir. Ein Grund zum Loben und zum Danken. Ein großes Geschenk unseres Vaters im Himmel. Das tut gut. War das nicht gut? Ist das jetzt gut? Ja, okay. Also es gibt viele Gelegenheiten. Wir haben heute Morgen gedankt, weil zwischen unserer Abwesenheit eine Enkelin mit ihrem Mann zu Besuch ist. Und wir haben sie heute oder gestern Abend noch sehen dürfen. Das war ein Grund zum Danken für uns heute Morgen. Enkelkind sehen, es war schön, dass wer Enkel hat. Also es gibt viele Gründe und ich möchte euch also irgendwo dieses fröhliche Herz wünschen. Es hat sich ja schon wie ein roter Faden hindurchgezogen. Wir beide haben uns gar nicht abgestimmt, der Rudolf und ich. Ich bin eine Woche weg gewesen. Ich habe ihm nur die Bibelstellen genannt, die zur Grundlage der Predigt dienen, und er hat gerade den richtigen Faden daraus aufgenommen. Ja, klar. War richtig schön. Ja, ich möchte auch keine großen Umwege machen. Vielleicht nur noch einen Satz sagen, der in diese ganzen Dinge hineinpasst. Wir haben eine wunderschöne Woche gehabt, du in Israel, wir in der Pfalz. Buntes Laub, die zweite Hälfte Sonnenschein pur, sind gewandert, fröhliches Herzens, haben uns entspannt und haben uns erholt. Ja, und am vorletzten Tag waren wir lange unterwegs, weil wir mit dem Zug von einem Station zur anderen gefahren sind und haben den Weg verschätzt. Und ich musste 3,5 Stunden laufen und ich kann eigentlich so von meiner Kondition 2 Stunden gut. Und alles, was danach kommt, ist Mühe. Und die Mühe wurde immer mehr und die Mühe wurde immer größer und die Mühe wurde immer länger. Aber wir mussten ans Ziel kommen und so etwa 300 Meter vor dem Parkplatz unseres Autos hat es mich dann umgehauen. Trotz Stöcken einfach irgendwo müde, nicht mehr so richtig aufgepasst, sondern lag ich lang auf der Straße. Ich habe diesen Carbonstock verbogen. Solche Kraftwerke, die habe ich nicht losgelassen, bin mit den Fingern da so ein bisschen über den Asphalt geschrumpft, aber der Herr hat bewahrt und das ist auch wieder das Schöne, seine Hände waren dazwischen. Und der erste Grund war, danke Herr, ist nichts passiert. Tut ein bisschen weh, aber ihr seht mich hier fröhlich stehen, das ist jetzt gerade 3 Tage alt. So ist Gott und er hilft uns und seine Liebe trägt uns und seine Fürsorge trägt uns, auch wenn es dann manchmal für uns vielleicht nicht so aussieht. Lasst uns in dieser Fröhlichkeit gehen. Ich habe ein Kapitel vorher schon rausgesucht, obwohl ich gar nicht wusste, dass ich heute so viel zum Loben habe. Und das ist das Kapitel 54 in Jesaja. Und ich möchte jetzt die ersten 10 Verse lesen. Juble, du Unfruchtbare, die nicht geboren, brichen Jubel aus und jauchze, die keine Wehen gehabt. Denn die Söhne der Einsamen sind zahlreicher als die Söhne der Verheirateten, spricht der Herr. Mache weit den Raum deines Zeltes und deine Zeltdecke spanne aus. Spare nicht. Mache deine Seile lang und deine Pflöcke stecke fest. Denn du wirst nach rechts und nach links dich ausbreiten. Und deine Nachkommen werden die Nationen beerben und die verödeten Städte besiedeln. Fürchte dich nicht, denn du wirst nicht zu Schanden, und schäme dich nicht, denn du wirst nicht beschämt dastehen, sondern du wirst die Schande deiner Jugend vergessen und dich nicht mehr an der Schmach deiner Witwenschaft denken. Denn dein Gemahl ist dein Schöpfer, Herr der Heerscharen ist sein Name, und dein Erlöser ist der Heilige Israels, Gott der ganzen Erde, wird er genannt. Denn wie eine entlassene und tiefgekränkte Frau hat dich der Herr gerufen. Und wie die Frau der Jugend, wenn sie verstoßen ist, spricht dein Gott. Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großem Erbarmen werde ich dich sammeln. Im aufwallenden Zorn habe ich einen Augenblick mein Angesicht vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade werde ich mich über dich erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Wie die Tage Noahs gilt mir dies. Als ich schwor, dass die Wasser Noahs die Erde nicht mehr überfluten sollten, so habe ich geschworen, dass ich mir nichts mehr zürnen noch auf dich bedrohen werde. Denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Ich habe es mal auf die 10 Verse beschränkt und sie sind inhaltreich, aber ich möchte euch ganz kurz den Überblick des ganzen Kapitels geben. Ein kurzes Kapitel mit 17 Versen. Der erste Teil ist die Segnung der Wiederherstellung Israels. In dem wunderbaren Bild der Unfruchtbarkeit, der Verlassenheit und dann kommt Gottes Gnade wieder. Und das ist der zweite Teil. Die Gnade Gottes wird nicht weichen. Soweit geht unser Predigttext. Der dritte Teil, die irdische Herrlichkeit Jerusalems wird ausgemalt. Und der vierte Teil, Jahwe schützt und erhält sein Volk. Ein wunderbarer Jubelgesang, ein Lobgesang. Ich habe für mich darüber so geschrieben, Israel ist berufen zum Lobgesang. Und jetzt lesen wir vielleicht mal in Erinnerung das Kapitel 53. Da steht unmittelbar davor, das ist uns ja allen ein Begriff, vom Kreuz zum Lobgesang. Was für ein Riesenschritt. Wenn wir uns dem mal so klar machen, so unmittelbar. Und Jesaja hat diese Weite gehabt in seinem Herzen, hat das gesehen. Ist das Kreuz nicht auch ein Grund zum Jubeln? Wir stehen meist da und beklagen zu Recht, dass es der Herr für uns ausgehalten hat. Aber hat er es nicht ausgehalten, damit wir zum Jubeln kommen? Als unser Erlöser, wissend, dass unsere Schuld getilgt ist, wissend, dass er für uns gestorben ist, für mich, und dass er in seiner Liebe aus uns etwas machen will, uns gebrauchen will. Ist das nicht ein riesiges Geschenk und Grund zum Jubeln? Auch für Israel, wenn sie es denn einmal begriffen haben. Auf das Kreuz folgt der Jubel. Das mag auch unsere Herzen bewegen. Welch ein Lobgesang wird es die Erde erfüllen, wenn Israel seinen Erlöser und Messias erkennt? Und wann wird das sein? Wenn er wiederkommt, für uns das zweite Mal auf dem Ölberg. Da heißt es in Sacharja, sie werden auf seine durchbohrten Hände schauen. Sie werden jubeln und sie werden sich freuen. Ist das nicht auch ein Grund für uns zu jubeln, dass wir diesen Messias haben? Wir kennen ihn. Wir wissen von ihm. Ich hoffe, er ist lebendig in euren Herzen. Er führt euer Leben Tag für Tag. Uns geht das so. Und wenn das so geht, dann kannst du auch jubeln und danken und loben. Du kannst in jeder Situation das finden, was besser ist. Also die Kleinigkeit mal so als Hilfe, wenn mir die rechte Hand wehtut, das ist häufig der Fall, dann sage ich danke, der Hand geht's doch gut. Jetzt tat die weh und die weh. Naja, also der eine ein bisschen weniger. Ich kann immer noch die Hände gebrauchen. Also es gibt viel Grund, Danke zu sagen. Es gibt viel Grund, das Positive zu suchen und immer wieder nicht das Kreuz sehen als Schande, nicht das Kreuz sehen als Qual, das Kreuz sehen als Freude der Erlösung für uns. Wir dürfen das so egoistisch für uns annehmen. Israel wird an dem Tag, wenn der Herr wiederkommt, die Bedeutung von Jesaja 53 vollends verstehen. Heute klammern sie das aus. Ich weiß nicht, wie euch das geht, ob ihr dieses Kapitel, eines der zentralen Kapitel des Messias oder der Vorausschau auf den Messias, hunderte Jahre bevor er gekommen ist, ob ihr das so ganz versteht, verstanden habt. Ich will darüber heute nicht predigen, aber es euch nochmal ins Herz rufen. Vielleicht könnt ihr es zu Hause nochmal in Ruhe lesen. Aber es ist, glaube ich, für uns auch wichtig. Und wenn wir das selber so begreifen oder wir können das heute schon begreifen, dann gilt für uns Jesaja 45, 23, jedes Knie wird sich vor ihm beugen. Jedes Knie wird sich vor ihm beugen und jede Zunge schwören. Und in Philipper 2, 9 bis 11, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beugt, der himmlischen und irdischen, unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre des Vaters. Was für ein Wort. Aber die Knie werden wir beugen. In Freude, in Dankbarkeit, in Demut, in unglaublichem Loben und Preisen. Wenn Jesus endlich als Heiland von den Juden erkannt wird, was wird das für sie ein Lobgesang sein? Was wird das für eine Herrlichkeit sein, die Gott über sie ausschüttet? Was wird die Segnung der Wiederherstellung für sie sein? Im Glauben. Jetzt sind sie im Unglauben wiederhergestellt, aber dann im Glauben, endlich. Und die, die dann leben, werden alle in die Ewigkeit gehen. Was wird das für ein Glück sein? Was wird das für ein Jubel sein? Und wir? Können wir nicht heute schon jubeln? Weißt du, wo du hingehst? Ja? Ich weiß es auch. Und jeder, der weiß, wo er hingeht, wenn das Leben hier zu Ende ist, kann doch nur jubeln, kann sich doch nur freuen, was für eine Perspektive wir haben. Und wir dürfen das perspektivisch leben, was in Erwartung vor uns steht. Sprich mal mit anderen Menschen über das Lebensende. Da kommen die coolsten Antworten. Ja, ich komme sowieso in den Himmel. Das ist immer noch die positivste. Und wenn ich dann zögernd sage, ich weiß nicht, ob das so wirklich stimmt, dann, ach ja, es wird schon stimmen. Oder ist mir egal, wo ich bleibe. Das Leben ist schön, nicht? Oder es gibt also viele Antworten. Und man kann dann sehen, dass die meisten Menschen in dem Hier und Heute ganz fest verhaftet sind. Und in dem Hier und Heute das Leben, was sie haben, Geld und Haus und Auto und Yacht und ich weiß nicht noch was. Und dann haben wir Menschen, die das alles nicht haben und die wollen das Hier und Heute dann auch leben. Und die haben Schwierigkeiten. Und dann reden wir über Armut und reden wir über Bedrückung. Aber doch nicht die, die Jesus in ihrem Herzen haben. Das ist unwichtig, ob wir Geld haben oder nicht haben, ob wir viel haben oder wenig haben. Wir werden mit dem leben, was er uns gibt. Und uns daran freuen, uns darüber freuen und immer die Perspektive der Ewigkeit vor Augen haben. Wie war nun dieses Bild von Israel, das hier gezeichnet wird? 54, Vers 1. Juble, du Unfruchtbare, die nicht geboren. Brich in Jubel aus und jauchze, die keine Wehen gehabt hat. Denn die Söhne der Einsamen sind zahlreicher als die Söhne der Verheirateten, spricht der Herr. Unfruchtbarkeit, das ist das Bild, das Israel kennzeichnet, bevor die Wiederherstellung kommt. Aus der Unfruchtbarkeit zum Kinderreichtum, über den wir etwas später auch noch nachdenken wollen. Im alten Orient galt es als Fluch, wenn eine Frau keine Kinder hatte. Das war die Lebenssituation. Kinder war das, was eine Frau haben wollte, ein Mann haben wollte, aber die Frau konnte sie ja nur gebären. Und wenn das nicht gelang, das war eine Katastrophe. Eine kinderlose Frau galt als beschämt, als entwürdigt, als von Gott verlassen, als mittellos. Das war die Situation, die sie sich damals stellte. Und die wird hier auch beschrieben. Die nicht geboren und nicht Wehen gehabt hat. Wie sieht unsere Welt heute aus? Speziell die westliche Welt und an dieser Stelle kann ich sagen, ganz speziell das Land, in dem wir gehören, deren Bürger wir sind, wo wir dazugehören. Wir haben die annähernd geringste Geburtenrate in der ganzen Welt und werden als Volk, wenn das so weitergeht, sterben. Ausgerottet, ausbluten, weil es nicht genug Nachwuchs gibt. Und wie ist die Situation? Warum ist das so? Weil grenzenloser Egoismus alle Menschen erfasst hat, Selbstverwirklichung wichtiger ist als Familie, Beruf wichtiger, Geld wichtiger und Kinder stören dabei. Wenn ich nicht arbeiten kann, kriege ich kein Geld. Und was ist das Kind schon, entschuldigt, wenn ich das mal so laut sage, wert in dieser Welt? Es ist lästig, es ist laut, es ärgert dich. Wie viele Fälle hören wir, wo Kinder misshandelt werden, weil sie die Eltern ärgern in ihrer Selbstbestimmung? Das ist unsere Situation. Das tut unendlich weh, wenn wir das so sehen. Ich freue mich über jede schwangere Frau, die ich sehe. Und freue mich über jede schwangere Frau, deren Gesicht glücklich und entspannt aussieht. Das ist für mich Freude. Das ist eine Frau, die in der Berufung Gottes leben darf. Ich weiß, dass manche es möchten und es nicht können. Aber ich rede eben über die, die es können und es nicht wollen. Und nicht über die, die es wollen und nicht können. Also das müssen wir auch mal so wirklich ein bisschen trennen. wir für uns genießen. 10 Enkelkinder, das erste Urenkelkind ist da, das heißt wachsende Familie und immer wieder Begegnungen in der Familie. Es gibt im Alter nichts Schöneres, als die Familie zu sehen, wie sie wächst und wie sie da ist und Begegnungen in der Familie zu haben. Wie konnte es so sein, dass die Kinder so schlecht behandelt werden in dieser Welt? Sie müssen funktionieren und eigentlich wollen sie leben und wollen auch früh anfangen, Verantwortung zu übernehmen, aber die Alten machen meist keinen Platz. Also eine Situation, die eigentlich gesellschaftlich katastrophisch ist und für uns noch viel deutlicher als Christen. Da gibt es auch biblische Bilder. Ich denke da so an Hannah und Penina mit dem Mann Elkana. In 1. Samuel 1 lesen wir das. Penina hatte viele Kinder, war Frau des Elkana und Hannah unfruchtbar. Was für eine Katastrophe. Sie litt darunter. Sie litt unendlich, keine Kinder zu haben. Jährlich gingen sie zum Fest hinauf nach Shiloh. Das war damals die Hauptstadt Israels. Shiloh, da stand auch der Tempel. Tempel, so ein Zelt mit ein bisschen Stützwänden, darum nannte man ihn da auch Tempel. Also im Grunde die Stiftshütte in etwas befestigterer Form. Und sie zog rauf und ihr Mann gab ihr das Doppelte von dem Essen, das da war, und sagte, ich hab dich lieb, ist dir das nicht mehr wert als alle Kinder? Nein, Kinder wollte sie. Und dann hat sie da oben gefleht, stammelnd gefleht, und dass Eli, der Hohepriester, der vorm Tempel saß, sagte, geh, schlaf deinen Rausch aus, du klingst betrunken. Und sie sagte, nein, mein Herr, ich habe mein Herz ausgeschüttet vor dem Herrn. Und er sagt ihr, das, was du ihn gebeten hast, wird geschehen. Und sie bekommt den Samuel als Sohn. Und was macht sie? Sie hat ihm dem Herrn versprochen, als er entwöhnt war, als er abgestillt war, als alles erledigt war, hat sie ihren Sohn, dem Eli, in den Tempel gebracht, hat gesagt, er soll Gott dienen. Das war der große Prophet und Seher Israels, Samuel. Gott hört, Gott ist treu, Gott in seiner Liebe gibt, was wir wünschen und was wir brauchen. Er lässt sein Volk nicht im Stich, er ließ auch Hannah nicht im Stich. Seine ewige Gnade ist sichtbar, auch an Abraham und Sarah, das ähnliche Bild, beide so alt, dass sie keine Kinder mehr kriegen und Gottes Können nach unserer Auffassung und Gottes Zusage ist, in einem Jahr wirst du einen Sohn haben. Abraham glaubt dran. Diesen Glauben hat ihn zur Gerechtigkeit gebracht. Sarah, die lacht darüber. Und sie bekommt das Kind. Gott schenkt. Und er sagt, ihr werdet so viel Nachkommen haben, zahlreicher als die Sterne am Himmel. Wie kann das passieren, wenn wir das so aus dieser Sicht sehen, aus diesem Tunnelblick, den wir haben? Nicht? Unmöglich, aber er hat es geschenkt. Genau das ist geschehen und ist passiert. Seine ewige Gnade ist da. Nachkommen wie Sand am Meer. Nachkommen so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Nach Jahrzehnten der Unfruchtbarkeit im Exil sieht Gottes Volk Nachkommen. So viele, unendlich viele. Und das wollen wir auch hier nochmal lesen. Kapitel 54, Vers 2 bis 4. Mache weit den Raum deines Zeltes und deine Zeltdecken spanne aus. Spare nicht, mache deine Seile lang und deine Plöcke stecke fest, also vergrößere deinen Wohnraum. Tue alles, dass du mehr Platz hast, dass du Menschen unterbringen kannst. Denn du wirst dich nach rechts und nach links ausbreiten und danach kommen werden Nationen beerben und verödete Städte besiedeln. Richte dich nicht, denn fürchte dich nicht, da hier fehlt immer ein Buchstabe, denn du bist nicht zu Schanden und schäme dich nicht, denn du wirst nicht beschämt dastehen, sondern du wirst die Schande deiner Jugend vergessen und nicht mehr an die Schmach deiner Witwenschaft denken. Ausweitung, Nachkommen in einer Fülle wird hier beschrieben, unglaublich. Schaffe Platz in deinen Zelten für die Kinder, die geboren werden. Schaffe Platz, so wie Israel heute Hügel bebaut, total rodet und da dann 500 Wohnungen auf dem ganzen Hügel gebaut werden, weil sie Menschen kaum noch unterbringen können. Kein Platz mehr ist, ein Wachstum ist. Aliyah ist jedes Jahr, aber ein Jude kriegt ungefähr 3,5 Kinder, nicht? Und bei uns sind es 1,2 oder so irgendwas. Also den Unterschied müssen wir uns mal klar machen. Und der Orthodoxe, der kriegt 10 Kinder. Und das ist also eine Situation, die völlig anders ist als hier bei uns. Und hier, mache deine Zelte weit, die Seile lang und die Flöcke stecken ein bisschen aus, damit du viel Raum hast, um diese vielen Kinder, diese Frucht, die ich dir schenken will, diese Erfüllung, die ich euch schenken will, die wird kommen. Die Schande der Jugend Israels ist weg. Ihr habt jetzt Nachwuchs. Ihr habt jetzt Kinder. Die lange Witwenschaft ist beendet. Ihr dürft euch freuen. So wie Hannah sich freuen durfte, ganz spät. Wie Sarah sich freuen durfte, in noch viel höherem Alter. Das ist Gottes Geschenk. Und was wird daran deutlich? Sie können sich und wir können uns auf Gott verlassen. Manchmal müssen wir ein bisschen warten. Vielleicht müsst ihr bei Philipp auch ein bisschen warten. Du hast das ja selber schon als einen Eindruck vermittelt. Aber er wird das geben. Ich bin fest davon überzeugt, dass auch hier gilt, seine Hand der Liebe ist über dem Philipp. So wie er sie uns hier beschrieben ist. Er wird das, diese Kummer, diese Dürrezeit, durch die ihr jetzt müsst, die Mühen, die auf euch kommen, durchkommen. Und er wird euch das Halleluja aufs Herz legen am Ende. Ich bin fest davon überzeugt. Wenn ich Gottes Wort so lese, wenn ich meinen Vater richtig interpretiere. Und so war auch, als ich da auf der Nase gelegen habe, mein erster Gedanke, als ich mich ein bisschen geschüttelt hatte und merkte, war nichts gebrochen. Danke, Vater, du hast mich gehalten. Das war mein allererster Gedanke. Und ich glaube, das ist das, was wir im Herzen haben müssen und nicht rumjammern und lamentieren. Ich glaube, wir werden alle geprüft und wir müssen uns überlegen, was will der Herr sagen? Das ist das größere Problem. Was hat er noch vor? Was ist der Grund? Was will er uns beibringen? Wir sind bei ihm als seine Jünger in der Schule. Und das müssen wir uns also auch klar machen, dass wir noch zu lernen haben, dass er weiter mit uns arbeiten will. Und ich sage immer, jedes Unpässliche, das passiert, zeigt mir, ich bin auf der richtigen Spur. Denn wenn alles glatt läuft, dann passt das irgendwie nicht. Ich bin auf der Spur. So wie am vergangenen Samstag, vor 14 Tagen, als ich in Koblenz in der messianischen Gemeinde war und gepredigt hatte. Und war am Ende meiner Predigt stand einer der Juden auf. Nachher stellte ich fest, war gar kein Jude, war also ein Nichtjude, der dort in der Gemeinde war. Und sagte, ich bin mit der Predigt nicht in einigen Dingen nicht einverstanden. So vor der versammelten Gemeinde. Ich dachte, wow. Und habe das schön runtergeschluckt. Mein erster Gedanke war, wenn ich Widerspruch kriege, bin ich auf der richtigen Spur. Das ist gut. Wenn ich keinen kriege, dann rede ich dem Satan nach dem Maul und dann gibt's Frieden. Dann haben wir nachher diskutiert und es waren merkwürdige Gedanken. Es waren Auslegungsgedanken, die diesen Bruder beschäftigten. Und ich habe versucht zu verstehen, was er meinte. Fiel mir etwas schwer. Ich habe ihn so stehen lassen, wie er war. Und dann haben wir mit den Ältesten noch drüber gesprochen und die haben gesagt, wir haben kein Haar in der Suppe gefunden. Danke, dass du dich mit ihm auch ausgesprochen hast. Und dann haben sie mich gesegnet. Aber so dieser Widerspruch, ich glaube, den brauchen wir manchmal, um zu wissen, wir brauchen Gott und wir können nicht alleine. Und zu wissen, da ist Satan, der immer wieder lockt, und um standhaft zu stehen und klar zu sein. Und vielleicht an der anderen Stelle auch nachdenklich zu sein, habe ich vielleicht einen Fehler gemacht? War da vielleicht etwas nicht ganz in Ordnung? Auch das gehört dazu. Du wirst nicht zu Schanden werden. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Du brauchst nicht dich zu schämen. Und du wirst alles abdenken und ablegen dürfen, was an Vergangenheit dich belastet hatte. Wir können uns auf Gott verlassen. Gott ist treu. Seine Verheißungen sind gültig. Und dann kommt der Vers 5. Ein Hammer. Denn dein Gemahl ist der Schöpfer. Habt ihr das schon mal in der Schrift gelesen? Dein Gemahl ist der Schöpfer. Herr der Heerscharen ist sein Name. Und dein Erlöser, gut, das ist für uns geläufiger. Dein Erlöser ist der Heilige Israels, Gott der ganzen Erde, wird er genannt. Dein Gemahl, dein Ehemann ist der Schöpfer. Was für ein Bild gebraucht er hier? Gott, der Gemahl Israels, Gott, dein Gemahl in Jesus Christus. Das Bild sollten wir für uns so ein bisschen verinnerlichen. Und ich habe für mich gedacht, es ist ein gutes Bild für das Vorbild eines guten Ehemannes. Ihr Frauen müsst jetzt nicht zuhören oder vielleicht gerade. Nein, ich will keinem die Ohren versperren. Aber es waren so ein paar Gedanken, die kamen, die sich an diesen Versen, den 10 Versen oder nein, an dem ganzen Kapitel entlangziehen. Ich brauchte die letzten dann auch noch. Ich werde das nicht näher erläutern, sondern ich lasse die Sätze einfach mal stehen Ich werde auch die Bibelstellen nicht dazu lesen, die haben wir gelesen, sie nur erwähnen. Ein guter Ehemann, nach dem Bild Gottes, so wie Gott gehandelt hat hier im Kapitel, wie Gott an seinem Volk gehandelt hat. Ein guter Ehemann hilft seiner Frau Erfüllung zu finden. Das sind die ersten drei Verse. Erfüllung der Frau. Jetzt gehe ich doch von dem Pfad, das ich nicht erklären wollte, ab, weil mir da ein Gedanke ganz wichtig ist. Was ist Erfüllung der Frau? Dass sie viel Geld hat oder dass ihr gut geht oder... Das Bild ist hier ganz eindeutig auf Kinder ausgedrückt, auf nichts anderes. Erfüllung der Frau ist Kinderreichtum. Ganz eindeutig. Ganz im Gegensatz dessen, was unsere Gesellschaft lebt. Und ein guter Ehemann hilft dabei. Ein guter Ehemann versucht, ihre Ängste zu vertreiben. Vierte Vers. Fürchte dich nicht. Ein guter Ehemann ist für ihren guten Ruf besorgt. Auch der vierte Vers. Ein guter Ehemann zeigt einen gottesfürchtigen Charakter. Der fünfte Vers. Ein guter Ehemann lässt keinen längeren Streit oder anhaltenden Ärger zwischen sich und seiner Frau. Sorgt ganz schnell für den Frieden. Und dazu dann doch nochmal Vers 7. Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großem Erbarmen werde ich dich sammeln. Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber ich werde dich sammeln. Im aufwallenden Zorn habe ich einen Augenblick vor dir verborgen. Aber mit ewiger Gnade werde ich mich über dich erbarmen, spricht der Herr, unser Erlöser. Gott ist auch mal zornig, aber er ist ganz schnell zum Erbarmen. Er ist schneller zum Erbarmen, als wir das können. Wir sind schnell zum Zorn und dann bleiben wir dran. Dann halten wir das fest. Die hat mich so verletzt, das kann ich nicht aushalten. Und der Grimm steckt im Bauch. Nein. Und in der Ehe ist das ganz wichtig. Räumt weg, was da kommt. Sofort, am gleichen Tag. Nicht lange warten. Was ihr nicht wegräumt, reibt und stört und kann auch eine ganze Ehe vernichten, wie wir es heute häufig erleben. Was weggeräumt wird, macht neu und frisch. Wie schön ist das, über Sünden einmal geweint zu haben, Tränen geweint zu haben und wieder bereinigt zu sein. Und zu wissen, das ist erledigt. Und wenn man das in der Ehe auch so erleben kann, das ist erledigt, was ich da falsch gemacht habe. Und wir können fröhlich weiterziehen, dann ist eine Ehe ein wunderbarer Ort. Das Geheimnis muss man nur lernen. Ein guter Ehemann ist freundlich und nicht ärgerlich oder wütend oder laut oder schreiend. Er ist freundlich, liebevoll, zärtlich. Ein guter Ehemann tröstet bei Problemen und bei Stress. Sagt nicht, oh, ist mir doch egal, was da jetzt ist. Nein, dann versucht aufzufangen. So wie Gott das auch tut. Das sind dann die Verse 11 und 12. Ein guter Ehemann lehrt seine Kinder die Nachfolge Gottes. Lehrt sie, auf diesem Weg zu gehen. Das gehört auch dazu natürlich die Frau auch. Wir sind aber jetzt beim guten Ehemann. Und was habe ich da früher versäumt? Auf den Weg des Herrn konnte ich sie nicht führen, weil ich selber noch nicht auf den Weg ging. Und als ich auf den Weg kam, waren sie schon groß und haben alleine ihren Weg gefunden. Das ist noch viel schöner, dass Gottes Gnade dafür gereicht hat. Aber auch sonst habe ich eine ganze Menge falsch gemacht, weil ich völlig anders gepolt war und auch mich nur selber gesehen habe. Ich weiß diesen Unterschied. Und ich weiß, wie schön das Leben ist, wenn man von sich wegschauen kann, seinen Ehepartner wahrnehmen kann, andere Menschen wahrnehmen kann, helfen kann, Gutes tun kann. Es ist wunderschön, wenn man den Blick dafür hat. Wenn man ihn nicht hat, dann funktioniert das nicht. Da muss das Liebe in deinem Herzen sein. Da muss Jesus dabei sein. Ohne ist das einfach nicht möglich. Das habe ich auch gelernt. Und trotzdem steht der alte Gerhard hin und wieder auf und erinnert mich daran, wie ich früher mal war. Und meine Frau natürlich erinnert dann ganz besonders, wenn so eine Situation mal wieder da war. Ein guter Ehemann schützt seine Frau vor Gefahr. Das sind so wie viele Punkte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Punkte habe ich gefunden. Also es wird ein Katalog für euch Ehemänner, darüber mal nachzudenken und zu überlegen, was ist für mich dran? Gottes Wort an sein Volk erfüllt sich auch geistlich. nicht nur biologisch, körperlich, indem wieder Nachwuchs da ist und sie sich vermehren, sondern wie erfüllt sich Gottes Wort geistlich? Indem er seinen Sohn schickt. Indem Jesus Christus kommt. Indem er in seinem Sohn zu uns kommt, erfüllt er sein Wort geistlich. Durch das Kommen Jesu. Das ist das Entscheidende. Und Menschen, die zum Glauben kommen, die dürfen Buße tun und umkehren. Was für ein Geschenk, was für ein wunderbares Geschenk. Umkehren zu können. Zu wissen, ich drehe mich um und ich gehe jetzt in die ganz andere Richtung und ich lasse das alles hinter mir, was mein Leben vorher geprägt hat. Oder zwischendurch mal prägt, wenn ich die Fahrt durch das Loch mache und kann wieder rauskommen und komme wieder auf die Spur mit dem Herrn und kehre um und gehe an seiner Hand mit ihm weiter. Wie schön ist das? Menschen, die Jesus in ihr Leben aufnehmen, die können diesen Weg, diese Wegwende, diese Buße, diese Umkehr erleben und gehören dann zu Gottes wachsender Familie. Und da ist auch Wachstum angesagt in Gottes Familie. Das Volk Israel ist ja noch nicht bei ihm. Ein Teil, die messianischen Juden, die anderen noch nicht, die sind so sehr ablehnend, so wenig gottbezogen, dass ich manchmal denke, sie bewegen sich in Richtung Sekte. Wie wenig wird im Judentum über die Tora oder über den Tenach, also das Alte Testament, nachgedacht. Ja, man liest das alles, aber das ist es eigentlich auch. Die Hadithen spielen, die Hadithen sage ich schon, die Mishnah spielen die entscheidende Rolle. Das, was die Rabbiner gesagt haben, die rabbinischen Traditionen, das ist das, womit man sich beschäftigt heute. Das ist das, was das Leben prägt und die Wege führt. Die meisten wissen das gar nicht. Es ist tragisch, wenn wir uns das ansehen. Und da, wo Jesus auftaucht in der Bibel, muss schnell die Bibel zuschlagen. Kann ich es lesen. Jesaja 53 ist in der Schabbatlesung ausgeklammert. Gibt's nicht, existiert nicht. Haben große Schwierigkeiten, das zu erklären. Sie sagen, das ist das Volk Israel. Aber wie kann das Volk Israel sterben? Es passt also alles nicht, wenn wir das mal so in dem Text umsetzen. Eine Notlüge. Nein, wir brauchen das Wort, wir brauchen den Herrn, wir brauchen die wachsende Familie. Und die sind wir auch. Fühlt ihr euch als Familie Gottes hier zu Hause? Wisst ihr, wenn wir alle uns als Familie Gottes fühlen, wenn wir alle auf der Spur sind, dann haben wir so etwas Ähnliches wie den Himmel auf Erden. Dann sind wir hier schon dem sehr nahe, was wir einmal dann endgültig erleben werden, was eigentlich noch viel schöner sein wird. Denkt darüber mal nach. Ich habe so das Gefühl, wir sind auf einer guten Spur und diese Gedanken der Gnade, die so hineinfließen, die sehe ich in unserer Gemeinde. Ich sehe, wie wir in einer Aufbruchstimmung sind. Ich sehe, wie sich Dinge entwickeln. Ich sehe, wie wir gute Zipfel in der Hand haben, um einen Weg als Gemeinde Gottes zu gehen, wie er das will. Und dazu hat er uns auch Menschen geschickt. Ich gucke gerade die Tamara an, die so als Himmelsgeschenk dazwischen kam. Also ich begrüße dich nochmal, ist ja noch nicht so lange her, dass wir deine Berufung bestätigt haben. Freue mich sehr drüber. Oder ich freue mich über Danilo, der heute nicht da ist. Nee, aber auch das ist schön. Ich freue mich über euch Ältesten, die ihr euch habt berufen lassen. Das heißt, hier sind Dinge geschehen, die uns auf eine Spur bringen, die ein Voran, ein Vorwärts in Richtung auf Gottes Pläne anzeigen. Ja, Leute, da müssen wir mitgehen. Da gehören wir alle dazu als Familie. Und wenn nun unsere Leitung sagt, so, da ist ein ganz tolles Buch, das wollen wir mal durcharbeiten und die Themen nächstes Jahr dran nehmen, ja, dann ist das dran. Also dann kommt nächsten Sonntag um 11 Uhr. Und dann lasst uns gemeinsam daran arbeiten. Wir haben jede Menge Hefte im Laden liegen, also es ist für jeden eins da. Alles schon vorbereitet, aber wenn ihr nicht kommt, wäre das sehr schade. Es gehört dazu, wir gehen jetzt los, wir machen uns auf den Weg. Und also mir haben die Ältesten gesagt, sie wollen alle mitnehmen, wollen keinen zurücklassen, so wie Gott auch niemanden zurücklassen will. Also kommt einfach alle mit und wir gehen alle gemeinsam und staunen mal, was der Herr für uns bereitet. Aber wie wird es sein, wenn diese wachsende Familie den wiederkommenden Herrn erlebt? Das wird erst ein Jubel sein. Das wird erst eine Freude sein. Wenn wir die ewige Gnade, die über uns steht, wenn wir die spüren, wenn wir sie merken, wenn wir sie praktisch sehen an dieser Stelle. Und ich kann an dieser Stelle nur sagen, danke, danke, dass auch ich dazu gehöre, sage ich jetzt mal ganz egoistisch. Danke, danke, dass wir fast alle dazu gehören. Den Mut zu sagen, alle habe ich nicht, aber ich kenne euch alle nicht so genau, dass ich nicht weiß und ich muss das auch nicht wissen. Gott weiß das. Gott weiß, ob du sein Kind bist oder nicht. Mein Wunsch wäre, dass wir sagen können, alle sind wir, seine Kinder, alle gehören wir zu Jesus, zu dieser wachsenden Familie und haben die Freude. Jeder ist gerufen, Jesu Jünger zu sein. Jeder von euch. Und wer es noch nicht ist, kehr um jetzt. Es ist eine tolle Gelegenheit, in diese Entwicklungssituation der Gemeinde hineinzugehen und zu sagen, ich lege meinen Stolperstein ab. Ja, Jesus, gebrauch mich, ich will dabei sein, ich mache mit. Ich gebe fort, was mich hindert. Und wisst ihr, das, was vielleicht an Sünde bei dem einen ist, reibt in der ganzen Gemeinde wie ein Wettstein. Und wenn wir das ablegen können, dann wird das alles freier, offener und schöner für uns. Also warte, komm, ehe es zu spät ist. Gottes Gnade, Gottes Liebe wartet auf dich. Amen.